Liebe Gemeinde, in dieser Predigt soll es um einen Satz gehen, der das Leben vollständig verändert. Ein Satz, der dich vollständig verändert und der mich vollständig verändert. Ein Satz, der auch dein Umfeld vollständig verändert. Ein Satz, der ja die ganze Welt verändert. Und, bist du neugierig geworden? Was diese Welt braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie Gottes Kinder und damit unendlich geliebt sind. Was diese Welt braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie Gottes Kinder und damit unendlich geliebt sind. Das ist der Satz. Unspektakulär, oder? Schon tausendmal gehört, manche von euch, oder? Du bist Gottes geliebtes Kind. Ich habe das schon tausendmal gehört. Ich bin christlich groß geworden, ich habe Kindergottesdienst durchlaufen und alles. Gott liebt dich. Super, kenne ich. Langweilig. Ich bin jetzt im Urlaub wieder über diesen Satz gestolpert in einem Buch, das ich gelesen habe. Was diese Welt braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie Gottes Kinder und damit unendlich geliebt sind. Und er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen, weil ich das eigentlich weiß. Gerade weil ich das schon so häufig gehört habe und du vielleicht auch. Und ich mir aber trotzdem die Frage stelle, wo hat das eigentlich Auswirkungen auf mein Leben? Warum fliehe ich und vielleicht auch du eigentlich noch manchmal vor mir selbst? Warum habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass wenn ich in dieser Identität lebe, so Segensströme von mir ausgehen? Warum ist mein Leben manchmal so ziellos, ohne tiefere, sinnhafte Reaktion auf die Wirklichkeit, die da ist? Und gerade in den Urlaubszeiten, wo wir mal raus sind aus dem Trubel, auch die Frage, warum halte ich das manchmal eigentlich so schwer mit mir selbst aus? Vielleicht sagst du, dumme Fragen, Mathis, trifft mich gar nicht, trifft gar nicht auf mich zu. Ich glaube, dass wir uns alle darin ein Stück weit wiederfinden können. Der Theologe und Leiter eines Einkehrtageshauses in Schweden, das größte in Schweden, Magnus Malm, beobachtet tagtäglich Menschen. Er macht das seit 40 Jahren und er sagt, in dieser Zeit sind so an die 100.000 Menschen durch sein Tagungshaus gelaufen. Und er sagt, er stellt immer wieder dieselben Verhaltensweisen fest. Er arbeitet auch sehr viel mit Führungskräften und er sagt, es gibt so viele Verhaltensweisen von Menschen, die destruktiv sind. Verhaltensweisen, denen wir gegenüberstehen und vor denen wir eigentlich flüchten und wir sie doch unbemerkt in die Welt hinaustragen. Und hinter vielen Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, versteckt sich eine Lebenseinschränkung, dem in der Tiefe nur mit Quellen jenseits unserer menschlichen Ressourcen begegnet werden kann. Ich möchte euch ein paar weitergeben, die Magnus Malm so festgestellt hat und die ich auch, manche, nicht alle, zum Glück, in meinem Leben entdeckt habe oder entdecke. Es kann hier um Personen gehen, die sehr dominant sind, weil sie sich aufgrund ihrer Unsicherheit vorsichtshalber zu groß machen und alle anderen unterdrücken. Vielleicht kennt ihr solche Personen, vielleicht stellt ihr das auch manchmal an euch fest. Personen, die sehr kontrollierend sind, weil ihr die sichere Erfahrung fehlt, dass jemand anders die Kontrolle hat und deshalb alle Fäden selbst in der Hand haben muss. Personen, die schwach und konfliktscheu sind und abweisend werden, sobald auch nur der kleinste Widerstand kommt. Personen, die ständig auf der Jagd nach Bestätigung sind, indem sie sich selbst interessant machen. Ergebnisfixierte Personen, die die ganze Zeit Belege darüber sammeln, dass sie doch irgendwie schon ein guter und wichtiger Mensch sind. Personen, die einsam und isoliert sind, gefangen in der Lüge, dass sie nichts wert sind, in der Gemeinschaft zu sein. Vielleicht kennt ihr auch anhängliche oder aufdringliche Personen, die vielleicht Angst haben, mit dem schwarzen Loch der Selbstverantwortung allein zu sein. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der wie ein Fähnchen im Wind ist, der immer wieder die Ansichten wechselt, weil der Mangel an Selbstwertgefühl mit den richtigen Ansichten und politisch korrekten Referenzen kompensiert werden soll. Vielleicht kennt ihr auch Personen, die rigide sind, weil bei ihr das schwache Selbstwertgefühl ins Gegenteil umschlägt und sie sich nur in einem sehr festen und starren System aus Verhaltensmustern Schutz finden. Ganz vielleicht kennt ihr auch eifersüchtige Personen, die eifersüchtig sind auf die Stärke, den Erfolg oder das Glück der anderen, weil sie sich dadurch bedroht fühlen. Ganz, ganz vielleicht kennt ihr auch arbeitssüchtige Personen, die deswegen so viel arbeiten, weil sie durch ihre Arbeit ihr Selbstwertgefühl hochhalten und es sich nicht leisten können, Nein zu sagen. Vielleicht kennt ihr auch cholerische Personen, die bei denen Widerstand und Hinterfragen sofort ein Angriff auf die eigene Person sind. Vielleicht, ganz, ganz vielleicht, kennt ihr auch zu religiöse Personen, die alles auf die geistliche Ebene schieben, weil ihr brüchiger Selbstwert sich ständig nach Gott ausstreckt, vor dem man eigentlich nicht religiös genug sein kann. Es gibt noch viele andere Beispiele und ich weiß nicht, ob du dich wiedergefunden hast. Ich glaube schon, denn ich finde mich auch da drin sehr gut wieder. Und natürlich haben diese Verhaltensweisen unterschiedliche Ausprägungen bis hin zu einer psychischen Krankheit. Es gibt halt echt wirklich die echten Narzissten. Aber sie haben alle die gleiche Wirkung, egal in welcher Ausprägung, nämlich dass das eigene Ich friert im übertragenen Sinne. Es kommt nicht zur vollen Geltung. Und das Irre an uns Menschen ist ja, mit diesen Verhaltensweisen versuchen wir das eigene Ich ja genau gerade zur Geltung zu bringen. Aber wir schlittern damit noch weiter in die Irre. Denn nichts, was wir selbst tun, kann diesen Hunger, der in uns ist, stillen. Wie können wir damit umgehen? Es gibt drei Irrwege, die auch typisch für uns Menschen sind, psychologisch nachgewiesen. Das eine ist ignorieren. Wir können das Ganze ignorieren. Und vielleicht hast du bei den Punkten, die ich gesagt habe, auch schon die Arme verschränkt und gesagt, nee, alle anderen, ich nicht. Wir können das ignorieren, aber das erlaubt tatsächlich dem Ich ungehemmt und unreflektiert sich auszubreiten. Und sind wir ganz ehrlich, jeder von uns hat sich schon mal über mindestens eine Person geärgert, die genauso ist, wie ich es gerade vorgetragen habe, die eine diese Eigenschaft hat. Ob das der cholerische Chef ist, ob das der Kollege ist, der arbeitssüchtig ist und einen mal mit Arbeit zuschmeißt, ob das ist, dass andere mich mit Arbeit zu bombardieren und ich nicht Nein sagen kann. Wir haben das alle schon mal erlebt bei den anderen. Das unstillbare Bedürfnis des Ichs nach Trost und Bestätigung ist Antrieb und Agenda dann des Lebens. Und das hat Folgen für mich und das hat Folgen für meine Beziehung zur Umwelt. Ich hatte einmal mit einem cholerischen Chef zu tun, nicht in der Kirche, an einer anderen Stelle. In der Kirche gibt es keine cholerischen Chefs. Und das Schlimmste, glaube ich, an dieser Situation war, der hat echt in Sitzungen hat er abgeledert, wie blöd, und hat rumgeschrien, der war richtig cholerisch. Und wisst ihr, was das Tragische daran ist? Alle anderen haben das gemerkt, nur er nicht. Und das hat ihn zu einem schlechten Chef gemacht und das hatte Auswirkungen auf das Team und alle anderen. Und er hat es einfach ignoriert. Er hat jedes Feedback hat er abgestritten und wollte nicht an sich arbeiten. Ignoranz hat Folgen für das eigene Ich und meine Beziehung zur Umwelt. Zweite Möglichkeit ist natürlich die Flucht. Das ist nicht gleichzusetzen mit Ignoranz. Menschen, die fliehen vor sich selbst, enden häufig einsam, weil sie alle anderen Menschen zur Seite schieben. Vielleicht, weil sie sich auch bewusst sind, dass ihr eigenes Ich friert. Aber sie wollen anderen damit nicht zur Last fallen. Sie wollen andere und sich selbst nicht gefährden, indem sie sich dem aussetzen. Das führt immer in die Einsamkeit und die Unwirksamkeit. Ich komme aus einer Familie, die eher den Weg geht. Und ich weiß, dass das ziemlich zerstörerisch sein kann. Ein dritter Weg, das erleben wir ganz häufig heute in dieser Welt. Es ist der Krieg. Man bekämpft das eigene Ich und das eigene Sein. Man tut alles, um irgendwie aus eigener Kraft sich selbst zu verbessern, sich selbst zu optimieren und die Dinge irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist übrigens auch der Weg, den häufig religiös gegangen wird und den ich zutiefst aus ganzem Herzen falsch halte. Besiege doch nur dein Ego. Lass doch einfach Jesus größer werden in deinem Leben. Bete doch einfach mehr. Dann wird das schon irgendwann, dieses Problem wird sich erledigen. Natürlich ist ein geistlicher Zugang zu uns selbst wichtig. Ja, entscheidend. Ihr werdet das in der Predigt noch merken. Aber mit Druck und Leistungsdruck und Krieg daran zu gehen, das treibt immer ganz abartige Blüten. Im Mittelalter hat das dazu geführt, dass Menschen sich auf Pfähle gesetzt haben und sich selbst kasteilt haben, weil sie gesagt haben, nur so wird das Ego bekämpft. Das führt dazu, dass es 1000 Regeln gibt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und in diese Regeln, denen sollen wir folgen, dann wirst du dein eigenes Ego schon besiegen. Das führt dazu, dass Menschen gerade aus Freikirchen aussteigen, weil sie über Jahre lang nur gehört haben, du bist falsch, so wie du bist. Du musst was ändern. Du musst Gott da in dein Leben lassen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und auch in der softeren Version habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich etwas unter das Kreuz gelegt habe oder alle Sorgen auf Christus geworfen habe, das ist schön fromm, wie ich es doch nicht ganz loslassen konnte. Und vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr manchmal Dinge ganz fromm Jesus gegeben habt und innerhalb von 3 oder 4 Tagen waren sie dann doch wieder da. Dann haben wir schön unsere fromme Pflicht erfüllt, aber eigentlich ist es nur ein Krieg gegen sich selbst. Denn das, was da nicht sein darf, das scheint alles auszufüllen. Denk mal nicht an einen rosa Elefanten. Egal, ob wir ignorieren, fliehen oder bekämpfen, dieses Ich, das uns davon abhält, Leben in Fülle zu leben, wird irgendwie auf 1000-fache Weise seine Existenz durchzusetzen versuchen. Und es gibt nur einen Weg daraus, und das ist nicht die eigene Leistung. Es ist, es zu umarmen. Und zwar nicht irgendwie, sondern als Kind Gottes. Es ist, ins Herzen zu bekommen, dass es darauf am Ende nicht ankommt. Es ist der Ort, zu erfahren, dass Gott unser liebender Vater ist. Es ist der Ort, an dem wir unsere innere Seele freilegen können, die sich nach Antworten des Unendlichen sehnt. Ist da jemand, der mich sieht? Ist da jemand, der meine Geschichte hören will, ohne mich zu unterbrechen, zu belehren oder Druck zu machen? Ist da jemand, der Interesse hat an mir als Mensch und nicht nur am Einsatz und Ergebnis? Ist da jemand, der mich versteht, ohne dass ich mich die ganze Zeit erklären und verteidigen muss? Ist da jemand, der mich annimmt? Solange diese Antworten unbeantwortet bleiben, neigen wir dazu, den Halt für unsere Existenz eher in dem zu suchen, was wir tun, als in dem, was wir sind. Solange wir diese Fragen nicht beantwortet haben, neigen wir eher dazu, unsere Existenz in dem zu suchen, was wir tun und nicht in dem, was wir sind. Und dann wird am Ende der Geschmack nach Leere übrig bleiben. Aber eben auf diese Frage ist die christliche und biblische Antwort ein ganz klares, für uns hörbares Ja. Da ist jemand. Da ist jemand, der dich bedingungslos annimmt und er sagt und bestätigt, du bist mein geliebtes Kind, unabhängig von allem, was du tust. Und diese Kindschaft ist deine, ist meine und deine Identität, weil das unabhängig von Leistung und unabhängig von Prägung und unabhängig von allen Defiziten, die wir im Leben so gehen, gilt. Es gilt. 100%. Das war jetzt viel Psychologie. Kein Gottesdienst ohne Bibelwort. Kein Gottesdienst, ohne dass das Bibelwort das, was die Psychologie sagt, auch bestätigt. Also gucken wir mal. Und wenn wir aufmerksam in der Bibel lesen, dann finden wir das tatsächlich auch im Leben Jesu bestätigt. Jesus, wegen dem heißen wir Christen, also Jesus ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt, ob das stimmt, was so der Rest der Welt sagt. Und wir gucken zum Beispiel in den Text, ich will mit euch auf 3 Texte gucken, nur kurz, aber doch prägnant. Der erste Text ist die Taufe Jesu und die Versuchung in der Wüste. Sie wird uns im Markus-Evangelium zum Beispiel beschrieben. Und meiner Einsicht nach zeigt diese Geschichten, was Grundlage jedes gelingenden freien Lebens ist. In diesem Text steht Folgendes. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Es ist ganz zu Beginn des Wirkens von Jesus Christus. Noch ist da nicht viel passiert. Keine Wunder, keine Lehrgespräche, nichts. Es ist eigentlich noch nichts passiert, außer dass Johannes mal gesagt hat, Jesus, das ist der, auf den ihr wartet. Ganz am Anfang erfährt Jesus genau das. Ganz am Anfang steht diese Zusage der Identität Jesu. Der Heilige Geist macht als erstes das. Er bestätigt Jesu die Identität als geliebter Sohn des Vaters, bevor Jesus überhaupt irgendetwas geleistet hat. Noch nichts ist passiert. Aber alles, was Jesus danach tut, ist Frucht dieser Beziehung. Aus dieser Quelle schöpft Jesus seine Existenz. In diesem Angesicht spiegelt sich Gottes Wesen. Wenn wir die Geschichte um Jesus weiterverfolgen, dann hat das Konsequenzen. Es heißt, dass Jesus nicht seine eigenen Bedürfnisse in die Begegnung mit Menschen bringt. Er begegnet uns auch nicht mit dem Bedürfnis nach Bestätigung, das ständig die Reaktionen abliest. Und Jesus kann deswegen offen und frei Menschen begegnen, in Gottes Art und Weise. Er braucht keine Bestätigung, er muss nichts vermeiden, er muss nicht vorsichtig sein, was er wo sagt. Wir kennen das aus unserem Leben. Er muss auch nicht darauf achten, Besonderes irgendwie mit Menschen umzugehen. Und er ist auch nicht unterwegs, damit er die Aufmerksamkeit der Massen erregt. Er braucht es nicht, um sein eigenes Prestige und seinen Wert zu steigern. Wenn Jesus etwas sagt oder tut, was unseren Widerstand erregt, so beraubt es ihm keinen Teil seiner Identität oder seines Wertes. Jesus ist wirklich frei in dem, was er tut. Er ist frei zu handeln, wie es weise, gottgefällig und gut ist. Diese Geschichte lässt für mich erahnen, wie groß dieses Geheimnis der Gotteskindschaft ist. Die Versuchung, mit den einzigartigen Gaben sich selbst zu bestätigen, Karriere zu machen oder auch Dingen wie Konflikten, wie Leid und Tod aus dem Weg zu gehen, nichts davon findet Halt in einem Menschen, der weiß, wer er ist und vor wem er verantwortlich ist. Der seine Identität als Kind Gottes gefunden hat und dessen Seele bei Gott Antworten gefunden hat auf die Fragen, wovon lebe ich eigentlich, was soll ich tun und wessen Ehre suche ich. Es ist kein Wunder, dass im Matthäusevangelium beschrieben wird, wie direkt nach dieser Zusage, du bist mein geliebter Sohn, der Satan versucht, Jesus genau an diesen Punkten zu packen und seine Identität in Frage zu stellen. Der hat Angst vor Jesus, weil er weiß, was passieren wird. Erst geht er auf die Versorgung ein, Hunger, wovon lebe ich? Dann auf das eigene Tun, was soll ich tun? Jesus, spring doch von den Zinnen ganz runter, die Engel werden dich schon tragen. Und schließlich kommt die Machtfrage ins Spiel. Er, der Satan, bietet Jesus die ganze Welt an, die eigentlich Gott gehört. Wessen Ehre suche ich? Er will Jesus damit auf das Spielfeld der Funktionsweise dieser Welt ziehen, weg von seiner Identität, nämlich geliebtes. Er will ihn wegtreiben vom geliebtes Kind Gottes sein zur eigenen Machbarkeit der eigenen Identität. Du bist Gottes geliebtes Kind und damit prägst du eine Umgebung, die davon geprägt sind. Und wenn wir uns in die Welt ziehen lassen, bleibt das Gegenteil. Wenn wir Glauben auch zu einer Rechnung machen, ergebnisorientiert, dann passiert das Gegenteil, nämlich keine Freiheit, sondern das, was die Welt braucht, ist Freiheit, ein befreiendes Umfeld für alle müden und gestressten Wesen. Es ist diese Identität, die sich durch das Leben Jesu zieht. Und ich möchte euch das an zwei weiteren Stellen deutlich machen. Es gibt drei entscheidende Punkte im Leben Jesu. Der Anfang seines Wirkens, die Mitte seines Wirkens und, welche Überraschung, das Ende seines Wirkens. Im Matthäusevangelium ist das schön geordnet. Wir haben gerade über die Taufe geredet. Dann kommt ein zweiter, ich nenne das immer Scharnierpunkt im Evangelium. Jesus tut viele Wunder und begegnet den Menschen. Aber irgendwann kippt das Ganze, weil wir wissen, wo Jesus' Leben endet, am Kreuz. Es gibt einen Mittelpunkt in diesem Evangelium, wo das kippt von der Begegnung von den Menschen hin auf den Weg nach Jerusalem zum Kreuz. Und in dieser Mitte ist so ein Höhepunkt. An dieser Stelle fragen die Jünger, wer die Leute meinen, dass Jesus sei. Er fragt seine Jünger, was meinen die Menschen, bin ich? Und da kommen ganz viele Antworten zusammen. Denn die Menschen haben viele Erwartungen und Ideen. Petrus rettet dann die Situation. Petrus ist ja der häufig die Situation rettet bei den Jüngern. Vorlauter Typ. Und sagt, du bist der Retter der Welt. Scheint die richtige Antwort zu sein. Denn Jesus pflichtet ihm bei. Klar, denn das ist sein Auftrag. Es geht jetzt Richtung Kreuz. Das Interessante ist aber das Kapitel drauf. Denn Jesus geht da auf einen Berg, um zu beten. Er, der Retter der Welt. Ich habe schon gesagt, das ist ein schwerer Weg. Bisher hat er Zeichen und Wunder getan, Menschen geheilt und so den Menschen Gottes Wirken gezeigt. Aber jetzt weiß er, jetzt geht es in Richtung Jerusalem, ans Kreuz. Aber auf diesem schweren Weg, der jetzt anfängt, spricht wieder Gott höchstpersönlich. Retter der Welt zu sein, ja. Ans Kreuz zu gehen, ja. Das ist der Auftrag. Aber es ist nicht seine Identität. Es ist nicht das Entscheidende, denn auch an dieser Stelle hören wir von Gott nur einen einzigen Satz. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er sagt nicht, Jesus, du weißt doch deinen Auftrag, jetzt mach mal, Jesus, jetzt geh mal, hier, komm, Retter der Welt. Nein, er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Gottesidentität, die frei macht. Eine letzte Episode, damit wir die drei Punkte abgearbeitet haben und angeschaut haben. Taufe und Versuchung und jetzt am Ende, das spannt den großen Bogen. Am Ende hat Jesus seinen Auftrag erfüllt. Er stirbt. Er ist menschenverlassen und manchmal meinen wir auch Gott verlassen. Aber selbst in dieser Verlassenheit, in der Verlassenheit und im Blick des Todes, an der äußersten Kante des Lebens, ändert sich Gottes Zusage über Jesus nicht. Auch dort bleibt seine Identität das Entscheidende, als Trost und Zusage zugleich. Okay, diesmal redet nicht Gott, sondern er lässt reden. Ein einziger Mensch steht noch am Kreuz. Es ist ein Hauptmann und er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist nicht der Retter der Welt, sondern Gottes Sohn. Was diese Welt, was unsere christliche Gemeinschaft, was wir am dringendsten brauchen, sind Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Wie ist das nun mit uns Christen und Christinnen? Paulus sagt, wir sind auf Christus getauft und gehören nun zu Christus. Unsere Identifikation mit Christus ist so tief, dass der Vater uns den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben hat, und so steht es im Galaterbrief, dass wir zu Gott nun sagen dürfen, aber lieber Vater. Ich weiß, diese Predigt ist ein bisschen lang, aber mir ist wichtig, jetzt nochmal auf diesen Punkt wirklich einzugehen, weil jetzt wird es praktisch. Wie sagt das jetzt in unser Herz, dass wir dieselbe Freiheit erleben können, die Jesus erlebt hat? Ich habe ganz am Anfang der Predigt vermutet, dass der Satz, du bist Gottes geliebtes Kind, jetzt nicht wahnsinnig spektakulär ist. Ich würde sogar vermuten, dass wenn man alle Predigten, die so in den letzten 50 Jahren gehalten wurden, dass es die am häufigsten verkündete Botschaft in Predigten und Liedern ist. Und wir haben es auch eben dreimal gesungen, immer wieder in anderen Worten verpackt. Das Problem mit dieser Botschaft ist nicht, dass sie nicht wahr ist. Das habe ich euch gerade gezeigt. Das Problem ist vielmehr, dass wir sie vielleicht in dieser Form entweder nicht annehmen können oder in ihrer Tiefe nicht erfassen. Wie kommen wir also dahin? Wahrlich nicht über Predigten und Vorträge, und so führe ich meine eigene Predigt heute ein bisschen ad absurdum. Sondern tatsächlich nur über die eigene Gotteserfahrung und Begegnung. Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht nur über das Hören, sondern es geht nur über das Begegnen. Und auch hier können wir von Jesus lernen und unsere Schlüsse daraus ziehen. Wenn wir an diese drei Begebenheiten denken, dann sehen wir Jesus in der Wüste, allein mit Gott und dem Heiligen Geist. Wir sehen Jesus auf dem Berg, wo nur ganz wenige ausgewählte Jünger mit sind und ansonsten allein mit Gott. Und wir sehen Jesus am Kreuz, alleine und verlassen. Okay, ein piefiger Hauptmann ist noch dabei, aber ansonsten er und Gott. Jesu Identität ist bestimmt von seiner Intimität mit dem Vater. Jesus Identität ist bestimmt von der Intimität mit dem Vater. Zu wissen, dass man Gottes geliebtes Kind ist, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir in einer schönen Predigt vortragen. Aber das ist nur das eine. Es in der Begegnung mit Gott zu erleben, ist nicht nur etwas anderes, sondern das Entscheidende. Es ist tatsächlich, vielleicht hilft dieses Bild wie in der Familie. Mein Sohn ist 8 und ich gehe fest davon aus, dass er weiß, dass er mein geliebter Sohn ist. Ich sage es ihm häufiger. Aber wenn wir keine Zeit miteinander verbringen, wenn ich es ihm nicht zeigen kann, sondern es ihm nur sage, dann ist das tatsächlich wenig wert. Dann weiß er das. Aber ob er das wirklich erlebt, ist eine andere Frage. Wenn er nicht die Erfahrung macht, dass ich für ihn da bin, auch wenn er sich verletzt hat, egal ob körperlich oder seelisch, ist das "Ich bin immer für dich da" nichts wert. Und auch mein Sohn, das mache ich immer wieder der Erfahrung, sucht auf ganz natürliche Art und Weise die Intimität mit mir. Manchmal kommt er angekuschelt, manchmal fragt er mich Fragen, die nur Kinder fragen und die er schwierig findet und ich sage, okay. Manchmal kommt er mit Sorgen oder Freude. Und manchmal testet er auch seine Denk- und Handelsgrenzen an mir. Und dann bin ich da. Eigentlich als liebender Vater warte ich nur darauf, dass er kommt. Manchmal gehe ich auf ihn zu, manchmal ist es wichtig, ihn auch mal kommen zu lassen. Und diese Rolle, die kann auch mir kein anderer abnehmen oder sie ausfüllen. Nicht die Schule, nicht die Freunde, nicht andere Eltern oder Begleiter. Ich bin sein Papa und er ist mein Sohn. Und es braucht die Begegnung von beiden Seiten. Ebenso ist es mit der Gotteskindschaft, ihr Lieben. Die persönliche Begegnung mit Gott, die kann mir keiner abnehmen. Keine anderen Menschen, kein geistlicher Leiter, in Klammern auch der Pastor nicht, kein guter Lobpreisteil oder auch kein inspirierender Gottesdienst. Denn Gott möchte dir persönlich zeigen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein und in dieser Intimität mit ihm zu leben. Er möchte dein ganzes Ich zum Leuchten bringen und in die Freiheit und den Frieden führen. Frei von Verbesserungsdruck und Verbesserungswahn. Einfach in der Liebe des Vaters. Und so wie ich versuche, ein guter Vater zu sein, gehe ich davon aus, dass Gott ein guter Vater ist. Er ist da und er wartet auf die Begegnung mit dir. Und manchmal, da muss man auch gar nicht viel sagen und tun, wenn man so mit Gott unterwegs ist, sondern man darf einfach sein. Ich möchte dir praktische Vorschläge machen, wie dir das gelingen kann, ohne Druck zu machen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Du kannst tatsächlich einfach Spaziergänge machen regelmäßig und mit ihm reden, wie mit einem Erwachsenen. Keine Floskeln, sondern einfach ehrlich und intim. Oder nimm dir Zeit in deinem Lieblingssessel mit einer Tasse Kaffee und rede offen mit Gott. Oder höre Lobpreismusik und bete mit den Texten zu Gott. Oder, wir haben das im Podcast gehört, meditiere und begegne so Gott. Vielleicht brauchst du auch ein bisschen mehr, eine Sache konkret mit Hilfe eines Seelsorgers anzugehen. Beichte, lass dich freisprechen, sage dich los, betet gemeinsam zu Gott. Und noch viel mehr Wege gibt es. Die Wege sind vielfältig, wie auch wir Menschen vielfältig sind. Aber der Schlüssel ist die persönliche, intime Begegnung mit dem Vater. Das ist übrigens das, was wir in der Kirche so gern Spiritualität nennen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, auch bei uns in der Gemeinde, auch bei mir ganz persönlich, dass wir diese intime Begegnung mit Gott vielleicht gar nicht mehr gewohnt sind. Wir verlassen uns so auf die Veranstaltungen, die wir haben. Dass wir es nicht mehr gewohnt sind, mit Gott wie mit einem Vater zu reden, erwachsen und ehrlich, ihn anzuklagen, ihm Fragen zu stellen, Frust abzulassen, ohne fromme Zensur, das mag ungewohnt sein. Und wir sollten am Anfang vielleicht da auch nicht zu viel erwarten, da werden vielleicht keine dramatischen Durchbrüche kommen. Aber es geht ja auch nicht ums Tun. Es geht ums Sein, als Kind Gottes vor unserem Schöpfer. Aber ich bin davon überzeugt, dass mit der Zeit diese Begegnung mit Gott ein Licht auf das fallen lässt, womit wir zu kämpfen haben und wo unser Ich Gottes Begegnung braucht. Ein Licht, das mehr verändert, als wir vielleicht ahnen. Und dann wird der Satz, du bist Gottes geliebtes Kind, nicht nur ein Satz sein, den wir tausendmal gehört haben, sondern dann spürt und erfährt unsere Seele die Kraft der Identität durch Gott, den Vater. Und wir werden aufgerichtet, wir werden hingezogen zu der göttlichen Kraft und vielleicht auch noch mehr Segen für unser Umfeld. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen dazu. Amen.